Jetzt? Okay. Jetzt fängt sowieso der wichtige Teil an. Gut. Bevor ich das Wort lese, möchte ich kurz auf einen Einstiegsgedanken kommen. Und zwar, es gibt im Berufsleben gefährliche Berufe. Als ich mich mit dem Wort beschäftigte, da kam ich auf die Idee, auf diese Idee der Bergleute. Da kam mir in Erinnerung, dass es immer wieder von Zeit zu Zeit auch Grubenunglücke gab. Bergleute, die verschüttet wurden unter Tage. Nein, 2010 fand in Chile ein Grubenunglück statt, und zwar 33 Bergleute wurden 69 Tage lang in einer Tiefe von über 600 Metern verschüttet. Fast 630 oder wie viel Meter? 33 Bergleute, 69 Tage. Jesus hat 40 Tage gefastet, und ich denke, das war das Maximum an Möglichkeit des Nahrungsentzugs. Diese Leute waren 69 Tage unter der Erde, vom 5. August bis 13. Oktober in dieser Tiefe, in der Dunkelheit eingeschlossen. Da war Bangen, da geschah bestimmt auch Ringen und Beten und Fragen und natürlich auch Kämpfen der Rettungskräfte um diese verschütteten Männer. Und ich bin überzeugt, dass, das ist meine Einschätzung, weil gebetet wurde, konnten diese 33 Bergleute gerettet werden. Weil gebetet wurde. Immer wieder gab es Grubenunglücke. Ein zweites Beispiel ist, 1963 gab es ein Grubenunglück in Lengede, in Deutschland. Da sind am 24. Oktober 1963 sind 120 Bergleute in die Tiefe gefahren. Und in diesen Schächten, da wurde gearbeitet und gebohrt, und da wurde das Material auch in dieses staubige Zeug irgendwie in den See geworfen. Oberhalb gab es solche Seen, wo Abraum reingeschmissen wurde, und irgendwie ist dieses Verbindungsstück zwischen dem See und dem Stollen eingebrochen, und das Seewasser ist in diese Grubenschächte hineingelaufen. Und das war eine Katastrophe. Man weiß nicht, wie viel gleich ertrunken sind in diesen Grubenschächten. Einige konnten sich retten, konnten sich herausretten. Und dann zum Schluss blieben 11 Männer, die sich in irgendeinen alten Schacht gerettet haben, obwohl viele dieser Schächte überflutet waren. Die haben sich irgendwo da in so einen alten, ausgedienten Stollen gerettet und waren da viele hundert Meter tief da in der Erde. Und es waren schon 14 Tage, 10 oder 14 Tage vorbei, und eigentlich hatte man den Verwandten schon mitgeteilt, dass man hat sie für tot erklärt. Da war ein Grubenkenner, ein Vermessungstechniker oder was es war, der hat sich genau ausgekannt und hat vermutet, dass da in einem Hohlraum noch jemand sein könnte. Und man hat nochmals dieses Bohrgerät, das schon abgebaut war, wieder angesetzt und hat gebohrt. Und tatsächlich waren da noch 11 Leute verschüttet. Und dann hat man zuerst eine kleine Bohrung gemacht und dann eine große, dass eine Rohrpost, dass dieses runtergelassen werden konnte und diese Männer befreit werden konnten. Das ist das Wunder von Lengede. Was ich damit sagen will, auf hoher See und unter Tage bist du in Gottes Hand. Es gibt Berufe, die sehr gefährlich sind. Zum Beispiel die Apollo-Astronauten, eine Besatzung ist beim Start, beim Explosion der Rakete, beim Start in die Luft gegangen. Ich weiß von Hochseilmonteuren, also Leute, die Fernleitungskabel auf diesen Masten verlegen. Die sind unter so einer Spannung, viele trinken dann Alkohol zur Entspannung und manche sind schon runtergefallen. Es gibt gefährliche Berufe und wie gesagt, in mancher Situation sind wir in Gottes Hand. Und das geht es mir auch, wenn wir das Wort lesen. Und zwar lasst uns aufstehen, wir lesen aus Lukas 18, Vers 9 bis 14. Soweit möglich ist, möchte ich euch bitten aufzustehen. Lukas 18, Vers 9. Da heißt es, geht es eigentlich um das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Jesus sprach aber zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen für nichts achteten. Dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher und wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Und der Zöllner stand von fern und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Soweit mal das Wort, lasst uns noch mal beten. Herr Jesus, wir danken dir für alle deine Gleichnisse und alle deine Lehren, weil sie für uns heilsam sind. Und wir bitten dich, Herr, berühre unsere Herzen durch dein Wort und teile jedem aus, was es braucht. Schenk uns Speise und geistliche Nahrung. Herr, dein Wort verheißt uns einen gedeckten Tisch und wir danken dir von Herzen für dein Wirken durch deinen Geist. Amen. Amen. So, du darfst Platz nehmen. Es geht um den persönlichen Gottesdienst hier in diesem Gleichnis. Es geht um Anbetung. Zwei Menschen gehen hinauf in den Tempel. Der Tempel ist, früher war es vor dem Tempel, war es die Stiftshütte. Die Stiftshütte nannte man auch Zelt der Begegnung oder Ort der Gegenwart Gottes, wo die Bundeslade war. Später hat Israel den Tempel gebaut unter Salomo und dort war dann die Wohnung Gottes, weil die Bundeslade dort war. Und es war der Ort der Gottesbegegnung und der Ort der Anbetung. So gingen diese zwei Leute hinauf in den Tempel, um zu beten. Beten heißt Zwiesprache mit Gott, Gedankenaustausch und dass wir unser Herz ausschütten können vor Gott. Es geht um die Pflege unseres Glaubenslebens. Gott hat auf das Einweihungsgebet Salomos versprochen, wenn ihr kommt und wenn ihr nach meinem Willen lebt und wenn ihr mein Wort befolgt, und ihr kommt da und betet, dann will ich das Gebet erhören. Also Gott hat eine Bedingung gestellt. Es gibt keine bedingungslose Gebetserhörung. Johannes in seinem Evangelium berichtet, wie Jesus gesagt hat: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und so weiter. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der mag bitten, was er will und es wird ihm gegeben werden. Die Bedingung ist, dass wir in Christus bleiben. Dann ist uns Gebetserhörung verheißen. So, der Pharisäer, eigentlich gibt es hier eine Gegenüberstellung von zwei Personen, der Pharisäer und der Zöllner. Aber die Hauptbetonung liegt auf dem Bild des Pharisäers. Und hier heißt es, O Gott, sagt dieser Pharisäer, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Was für eine Herzenshaltung wohl aus so einem Satz spricht. In Matthäus, der Matthäus, als Jesus die Bergpredigt hielt, da sagt er Folgendes: Wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Also die beten, um gesehen zu werden, damit andere Menschen erkennen und sehen, was sie für ein Gebetsleben, für ein Glaubensleben haben. Das war ihre Motivation. Und Jesus sagt, so nicht. So nicht. So, ich habe nochmals, wir können Land auf Land absehen, dass natürlich Gottesdienste stattfinden. Die Frage ist aber, wo finden Gottesdienste statt, die Gott angenehm sind, die Gottes Willen entsprechen, über die Gott es sich freut? Oder ob das formelle Veranstaltungen sind, wo die Form gewahrt ist, aber das Herz weit weg ist? Das ist die Frage. So, dieser Pharisäer sagt, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Also er redet mit Gott über sich selbst im Vergleich zu anderen Menschen. Er grenzt sich ab, er vergleicht sich. Es geht darum, sich abzuheben, sich zu distanzieren, vielleicht besser zu sein wie die anderen. Dann, er betont die Fehler der anderen, die Sünden der anderen. Die anderen werden schlecht gemacht, damit man selber gut dasteht. Räuber, Ehebrecher, Ungerechte oder dieser Zöllner. Fehler der anderen betonen, hat Jesus nicht gemacht. Und Jesus ist unser Vorbild. Er hat zu seinem Vater gebetet. Er hat gesagt, hat uns gelehrt, Vater, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Jesus geht es um die Heiligkeit des Vaters. Es geht ihm um das Reich Gottes. Es geht ihm um den Willen Gottes. Es geht ihm nicht in der Anbetung um die Sünden der anderen. Die Sünden der anderen spielen dann eine Rolle, wenn es um Fürbitte und Rettung geht. Aber nicht zur Selbstdifferenzierung von anderen. So, dieser Pharisäer macht kein gutes Bild hier. Als nächstes stellt er seine Leistungen heraus. Er betont seine eigene Leistung. Ich faste zweimal in der Woche. Und ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Also ich bin ein genauer Zehntengeber. Das ist ja grundsätzlich nicht falsch. Und das Fasten ist auch nicht falsch. Das sind zwei gute Dinge. Das waren Praktiken, Tugenden, die in Israel eigentlich üblich waren. Und die grundsätzlich von Gott auch gesegnet waren. Nur sie waren nicht dazu da, um zu prahlen oder um anzugeben, groß zu tun. So, es kommt auf die Motive an. Warum tue ich etwas? Und hier bei diesem Pharisäer, da stimmt die Herzenshaltung nicht. Da stimmen die Motive nicht. Und als ich mich mit diesem Thema befasst habe, da fiel mir Moab ein. Warum Moab? Von Moab wird gesagt in Jeremia 48, 29, Also Jeremia spricht eine Prophetie über Moab. Er sagt, Moab ist ja im Ostjordanland, also eigentlich wo Ruben und Manasse sich niedergelassen haben. Vernommen haben wir den Hochmut Moabs, des sehr hochmütigen Hochmuts. Oder des sehr hochmütigen Moabs. Seinen Stolz und seinen Hochmut, seinen Dünkel und das Großtun seines Herzens. Ich kenne wohl seine Überheblichkeit, spricht der Herr, und sein unaufrichtiges Geschwätz. Unaufrichtig haben sie gehandelt in Moab. So, das Hauptproblem Moabs war sein Stolz. Und Jesaja spricht auch über den Hochmut Moabs. In Jesaja 16 heißt es, wir haben gehört von dem Hochmut Moabs, dem sehr hochfahrenden Hochmut. Und dann kommen eigentlich dieselben Kriterien wieder. Wir haben gehört von seinem eitlen Prahlen. Seine äußere Sicherheit, also die äußere Sicherheit Moabs, Moab hat sicher gelebt und der relative Frieden hat es zu Arroganz verführt. Arroganz. Und nun konnten sein Übermut und sein Geschwätz es nicht vom Untergang bewahren, denn Gott hat es zugelassen, dass Moab zerstört wurde. Da heißt es, denn Moab dachte sich vielleicht, dass seine Gefangenschaft, in das es geraten ist, nur ein Zufall sei. Und Gott sagt, nein, Gott erinnert es daran, dass seine Zerstörung deshalb gekommen ist, weil es sich gegen Gott erhoben hat. In anderen Worten, wegen seiner Rebellion wurde es in die Gefangenschaft geführt. Aber Gott macht seine Anteilnahme an Moabs Geschick deutlich, indem Gott über die Stadt Kir Heres, das ist eine Stadt in Moab, trauerte. Eine bedeutende Stadt. Also Gott war nicht glücklich über die Zerstörung Moabs, sondern Gott trauerte. Gott ist nicht generell nicht glücklich über Not und Leid und Gerichte der Menschen. Das ist nicht Gottes Art. Gott ist gut. Er will das Gute für uns. Aber wenn die Sünde überhand nimmt, dann ist das letzte Mittel das Gericht. Und so hat Moab dieses Gericht getroffen. Dieser Pharisäer war hochmütig. Er prahlt. Das ist nicht die richtige Herzenshaltung. Und er hat den falschen Bezugspunkt. Er vergleicht sich mit seinen Mitmenschen, mit dem Nachbarn, mit der Gesellschaft. Und das ist nicht unser Bezugspunkt. Es geht nicht um den Vergleich mit der Gesellschaft, mit den Menschen unserer Tage. Es geht um den Vergleich mit Gott. Das ist der einzig richtige Bezugspunkt. Der lebendige, dreieinige Gott. Damit ist der Vergleich erlaubt und damit ziehen wir die richtigen Schlüsse im Vergleich. Paulus schreibt an die Römer, darum hat er Gott auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen, also der Menschen ganzes Wesen, so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er, Jesus, ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. In anderen Worten, der Vergleich mit Jesus ist der richtige Vergleich, denn dieser Vergleich bringt uns zu dem Wunsch, dass wir Jesus ähnlicher werden wollen. Und das ist das Richtige. Wenn wir uns mit der Gesellschaft vergleichen, finden wir immer jemanden, der vielleicht schlechter ist wie wir oder mehr Fehler macht wie wir. Und das bringt uns nicht voran. Das führt uns in eine falsche Selbstwahrnehmung. Und macht uns vielleicht sogar unzufrieden. Jesus Ähnlichkeit ist das Ziel unserer Heiligung. Genauso war es in der Endzeitgemeinde Laodicea, die Offenbarung Gemeinde Laodicea. Diese Gemeinde sagt, ich bin reich und brauche nichts. Und Jesus sagt Johannes, die wissen nicht, dass sie arm und blind und bloß sind. Die sind völlig verblendet, falsche Selbsteinschätzung. Und wisst ihr, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Wenn wir uns für etwas halten, was wir gar nicht sind. Das ist die größte Katastrophe. Wenn wir erkennen, wer wir sind, können wir richtig reagieren. Wenn wir aber uns falsch einschätzen, wiegen wir uns vielleicht in falscher Sicherheit. Falsche Sicherheit ist gefährlich. Sehr gefährlich. Wenn wir meinen, unser Auto sei intakt und die Bremsen sind defekt und du sitzt da rein und fährst auf der Autobahn und plötzlich merkst du, die Bremsen gehen gar nicht. Falsche Sicherheit, da bist du hochgradig gefährdet. Und genauso ist es im Geistlichen. Wenn wir uns falsch einschätzen und falsch beurteilen, leben wir gefährlich. Und Geschwister, ich bin überzeugt, in unserem Land leben viele in einer sich falsch wiegenden Sicherheit. Sie meinen, sie sind getauft und sie sind Gotteskinder und kommen sowieso in den Himmel. Und wissen nicht, wie gefährlich es ist, wenn man nicht ständig und nicht in einer intakten Beziehung mit Gott lebt. Dass das gefährlich ist, dass es vielleicht ganz anders enden kann, als dass wir uns gedacht haben. Wie furchtbar und schrecklich wäre es, wenn wir in der Ewigkeit aufwachen und wir sind nicht dort, wo wir immer geglaubt haben, dass wir ankommen. Vielleicht kommen wir dort an. Ich glaube das, ich hoffe das für uns alle. Ich wünsche uns das. Aber ich bin in Sorge über manchen Mitmenschen in unserer Tage, manchen Nachbarn, manchen Arbeitskollegen, die gar nicht wissen, um was es geht, die auch nicht zuhören wollen, die verblendet sind, die einfach zu sind, die meinen, alles ist gut in ihrem Leben. Das ist eine Katastrophe. Und das bringt mich zum Gebet, das treibt mich um, das kann uns nicht ruhig lassen. Es ist nicht in Ordnung, wenn wir teilnahmslos sind an der Not unserer Mitmenschen. Auch Verblendung, auch falsche Selbsteinschätzung ist eine Not für uns, die Gott uns die Augen geöffnet hat. So, wir sind herausgefordert, deshalb auch Gebetstage, wir sind herausgefordert, Fürbitte zu tun für dieses Land, für unsere Stadt, für unsere Gegend. Das ist eine Christenpflicht. Das ist nicht optional. Das ist nicht eine Möglichkeit, wenn man Lust hat. Das kann uns nicht kalt lassen. Wisst ihr, wir sind in eine gewisse Beliebigkeit gekommen. In unserem Land ist vieles beliebig geworden. Wir haben einen Zerfall von Strukturen, einen Zerfall von Dingen, die immer klar waren. Plötzlich sind die nicht mehr klar. Zerfallserscheinung, auch im Reich Gottes. Im Mittelalter hatten die Leute eine Höllenangst vor der Hölle. Das hat sie angetrieben, manchmal auch zu falschen Dingen, wie zu bezahlen für ihre Sünden. Man hat sie auch irregeleitet, man hat sie nicht richtig gelehrt, die Menschen. Aber eins war klar, die hatten eine Wahnsinnsangst vor der Hölle. Heute redet man nicht mehr über Hölle, weil über Hölle darf man nicht mehr reden. Man darf niemand Angst machen. Und wisst ihr, eine gesunde Gottesfurcht ist wichtig für uns Menschen, für uns Gläubige. Eine gesunde Gottesfurcht. Und wir sind herausgefordert, auch in diesen Corona-Tagen, uns selbst zu überprüfen. Was ist uns wichtig? Vor was haben wir Angst? Die Bibel sagt, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Die völlige Liebe zu Gott treibt die Furcht aus. Und wenn wir Gott vertrauen, dann glaube ich, dass wir auch bewahrt bleiben. Das kann ich glauben. Und ich wünsche mir das, dass das so auch in all unseren Herzen ist. Wir müssen uns ermutigen. Fürchte dich nicht. Die Bibel sagt, was weiß ich, 366 Mal, fürchte dich nicht. Und es gibt Gläubige, die sagen, nee, ich komme nicht um Gottes, ich habe Angst, Corona. Und wie lange geht es noch? Nochmal ein Jahr, bis alle geimpft sind. Wie lange wollen wir sagen, ja, ich meine Haut retten, mich distanzieren? Ich kenne ja die Bibel. Wisst ihr, das ist ein gefährlicher Satz, wenn man sagt, ich kenne die Bibel. Die Teufel glauben auch. Der Teufel weiß, was im Wort Gottes steht. Hast du das gewusst? Der Teufel weiß genau alles. Der hat ja auch beobachtet, wie Jesus gelebt hat. Der Teufel kennt das. Aber er gehorcht Gott nicht. Er tut nicht, was Gott will. Er tut's nicht. Unser Wissen rettet uns nicht, sondern unser Leben rettet uns. Wenn wir im Glauben leben, im Glauben das ausleben, was das Wort uns sagt. Nur wissen und sagen, ja, das genügt nicht, das ist nicht genug. Das ist ein Irrtum, das ist auch eine falsche Annahme. Wenn ich das Wort Gottes höre, dann ist es genug, dann ist Gott zufrieden. Nein, wir hören, damit wir leben, damit wir richtig leben. Deshalb hören wir das Wort Gottes. Wir hören es, um auch verbaut zu werden, um Kraft zu empfangen, damit wir im Alltag biblisch leben können. Das ist der Grund, warum wir hören. Und nicht hören um des Hörens willen. Der Zöllner, Laodicea, auch falsche Einschätzung. Zweite Person, der Zöllner. Der Zöllner stand von fern und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. So was. Bei diesem Zöllner, da geht es nämlich genau um das, was Gott will. Es geht darum, dass dieser Zöllner sich mit seiner eigenen Sünde beschäftigt. Es geht ihm nicht um den Nachbarn, um die Gesellschaft, um die anderen, was die anderen über ihn denken, sondern es geht ihm, wie stehe ich vor Gott da. Und ich bin überzeugt, in unseren Tagen geht es manch einem viel zu sehr darum, was wird mein Nachbar sagen, wenn ich da zu dieser Gemeinde da gehe? Was wird mein Arbeitskollege sagen, wenn ich mich zu Jesus bekenne? Es könnte sein, ich werde abgelehnt, das tut weh, deshalb halte ich den Mund. Wer sich Christus nicht zu Christus bekennt, zu dem wird sich Christus irgendwann auch nicht bekennen. Und wenn wir in die Ewigkeit kommen, ist wichtig, dass Christus sich zu uns bekennt und sagt, geh ein zu deines Herrn Freude, ich kenne dich. Komm, jetzt darfst du in deine Wohnung Platz nehmen. Aber wenn wir uns in diesen Tagen nicht zu Christus stellen und Stellung beziehen, sagen, jawohl, ich bin Christ, ich stehe für dieses Evangelium, dann gefährden wir unsere Gotteskindschaft. Das ist auch eine Möglichkeit. Also so nach dem Motto, als Säugling getauft werden und dann ist der Himmel gerettet. Das steht nicht so im Wort Gottes. Das wird leider den Menschen nicht klar genug gesagt. Natürlich ist eine biblische Wassertaufe, wenn jemand sich bekehrt hat, richtig und auch ein Gehorsamschritt. Aber eine Säuglingstaufe, das steht nirgendwo im Wort Gottes, dass eine Säuglingstaufe uns rettet. Nirgends. Zeig mir die Stelle, ich möchte dich bitten, zeig sie mir. Zeig mir die Stelle, wo sagt, dass Säuglinge getauft werden sollen und dass sie dann gerettet sind. Ich finde sie nicht, ich habe es ein paar Mal gelesen, finde sie nicht. Dieser Zöllner, es geht ihm um sein Verhältnis mit Gott, es geht ihm nicht um seine Mitmenschen. Wie stehe ich vor Gott da? Er will seine Augen nicht mal zum Himmel aufheben und für mich ist es ein Bild, er schämt sich seiner Sünden. Er schämt sich. Er kann nicht mal aufschauen. In 1. Timotheus 2 heißt es, dass gläubige Männer heilige Hände aufheben sollen zum Gebet. Aber dieser Zöllner hebt keine heiligen Hände auf, sondern er schaut nach unten, er kann nicht nach oben schauen, weil ihm seine Sünde das nicht möglich macht. Er schämt sich, ein Bild der Scham. Er hebt seine Augen nicht auf. Und es heißt, er schlug an seine Brust. Er schlug an seine Brust. Ich denke, das ist so eine Art, Scham. Bewusstsein der eigenen Sünde. In Römer 3 heißt es, alle haben gesündigt und Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, übersetzt Luther. Eigentlich heißt es, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Gott hat uns geschaffen, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, ihm ähnlich. Und Gott umgibt Herrlichkeit. Und Adam und Eva vor dem Sündenfall umgab Herrlichkeit und ewiges Leben. Ohne Tod. Der Tod kam erst mit dem Sündenfall in diese Welt. Wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Sie kommt nicht mehr zum Ausdruck und wir haben sie verloren durch die Sünde. Und nun ist es so, dass Gott uns diese Herrlichkeit wiedergeben will, indem dass Jesus für uns gestorben ist und wenn wir an ihn glauben, dann stellt Gott diese Herrlichkeit wieder in uns her. Genauso, die Sünde entwürdigt den Menschen. Die Sünde nimmt dem Menschen die Würde. Im Moment ist in unserem Land die große Debatte Würde des Menschen. Man kann die Senioren nicht einsperren und den Besuch ihnen verwehren. Würde des Menschen ist wichtiger als das Recht auf Leben. Die Sünde zerstört die Würde des Menschen. Das ist die Wahrheit. Das sagt keiner in der Öffentlichkeit. Die Sünde zerstört die Würde des Menschen. Eine Hure wird zerstört, die Würde durch die Sünde, durch ihr unsauberes Leben. Und wenn sie sich bekehrt und Jesus kommt und um Vergebung bittet, wird ihre Würde wiederhergestellt als Frau. Das ist die Wahrheit. Die Sünde zerstört unsere Herrlichkeit, unsere Würde. Wenn du Alkoholiker bist und im Suff herumliegst, dann bist du entwürdigt. Aber wenn du Gotteskind wirst und die Sauferei bleiben lässt, entschuldigt den harten Ausdruck, aber wenn du das bleiben lässt, dann wird deine Würde wiederhergestellt. Und so können wir die Sündenkataloge durchmachen. Ich komme zum Schluss. Jesus sagt am Ende dieses Gleichnisses, ich sage euch, der Zöllner, ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und das beste Beispiel ist Nebukadnezar. In Nebukadnezar, der babylonische König, das war der König, damals ein Weltreich, in Kapitel 4 wird von ihm Folgendes gesagt. Er stand auf seiner, was er sich Dachterrasse, schaute über Babylon, über diese Weltstadt und sagte, ist das nicht das große Babel, das ich geschaffen habe, das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit und zum königlichen Wohnsitz erbaut habe. Schaut mal, was ich geleistet habe. Da kam eine Stimme aus dem Himmel, das Königtum ist von dir gewichen. Er wurde zu einem Tier. Er wurde verbannt aus der menschlichen Gemeinschaft. Er fraß Heu wie ein Tier. Dieser Weltherrscher. So hat Gott ihn gerichtet, weil er arrogant war, weil er hochmütig war, weil er vergessen hat, dass er ein sterblicher Mensch ist und dass der lebendige Gott ihm diese Königswürde verliehen hat. Und so ist es in unseren Tagen. 2. Timotheus 3, in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten sein. Sie werden hochmütig, prahlerisch, sie werden ungehorsam sein, den Eltern ungehorsam und die ganzen Sündekataloge werden aufgezählt. Hochmütig, arrogant, prahlerisch, das sind die Adjektive für die Menschen der letzten Tage. Es geht ständig um Ruhm, um Erfolg, um was weiß ich und was ist mit den anderen, die auf der Schattenseite des Lebens sind, die Verlierer, die sogenannten. Was ist mit diesen Menschen? Die trauen sich gar nicht mehr, den Kopf zu erheben, weil sie nichts zu prahlen haben, weil sie nicht keine Erfolge vorzuweisen haben. Es wäre mal eine super Statistik, und ich komme dann bald zum Schluss, eine Statistik über Schulnoten. Weil es gibt da auch Eltern, die kommen zu den Lehrern und sagen, Mensch, ich bin mit der Note, die mein Kind bekommen hat, nicht einverstanden. Gibt es ja auch sowas. Vielleicht selten, aber bin überzeugt, der Notenspiegel ist eher in den letzten Jahrzehnten nach oben gerutscht, also zum Besseren, als andersrum. Früher, also man könnte jetzt da noch viel dazu sagen, aber ich möchte das bleiben lassen. Am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zu mir zurück und ich pries den Höchsten. Gott hat ihm Gnade geschenkt. Er hat seine Augen zum Himmel erhoben. Wir wissen nicht, was er gedacht hat. Vielleicht hat er Buße getan. Auf jeden Fall hat Gott ihn wieder in seine Stellung eingesetzt. Gott hat ihn gedemütigt, aber hat er auch wieder erhoben. Hochmut kommt vor den Fall, sagt der Volksmund. Und auch Jakobus. So, ich bin am Ende. Demut ist besser als Hochmut. Gottesfurcht ist besser als Menschenfurcht. Und Geschwister, wir stehen, wenn wir ehrlich sind, auch in der Gefahr, Menschenfurcht zu haben. Was denkt mein Nachbar von mir? Was werden die anderen sagen, wenn ich im Gebet meine Hände hochhebe, wenn ich da bei dieser Gemeinde da neben der Post, wenn ich da reingehe? Was ist das für eine Gemeinde? Und, da gibt es viele andere Beispiele. Jesus hat nicht versprochen, dass wir auf Samthandschuhen in den Himmel getragen werden. Er hat uns versprochen, dass wir in den Himmel kommen. Aber er hat auch gesagt, nimm dein Kreuz auf sich und folg mir nach. Was für ein Kreuz haben wir denn? Was für ein Kreuz tragen wir denn? Wozu sind wir denn bereit, ein Kreuz zu tragen? Noch ein letztes Beispiel. In der Welt, da nimmt man sich, was man will. Aber wenn wir das Wort Gottes befolgen, dann können wir uns manche Dinge nicht einfach nehmen. Sondern Gott muss sie uns schenken. Und wenn wir sie uns nicht nehmen, dann leiden wir daran. Und die Frage ist, leiden wir und sind Wort Gottes konform oder werfen wir das Wort Gottes über den Haufen und nehmen uns, was wir wollen? Das ist die Frage. Ja, dein Kreuz. Wo ist dein Kreuz? Wo ist unser Kreuz? Um Jesu Willen. Es gilt, mit den Augen Gottes die Dinge zu sehen. Um das geht es auch in diesem Jahr 2021. Und es geht, in Übereinstimmung mit Gottes Willen zu leben. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Vater unser, wird weltweit gebetet. Die Frage ist, ob es auch verstanden wird und umgesetzt wird, ob es gelebt wird. Oder ob es nur gesagt wird, das ist die Frage. Und dazu sind wir herausgefordert. Und auch unsere Geschwister, die heute nicht da sind, auch sie sind herausgefordert, diese Wahrheiten zu leben. Und wir stehen in der Aufgabe, dass wir beten füreinander, dass wir die, die schwach geworden sind, dass wir sie mitnehmen, dass wir sie ermutigen, dass wir sie anrufen, dass wir zusammenhalten, wie eine Schiffsmannschaft, die nur im Team das Ziel erreichen kann. Amen. Auf hoher See und unter Tage sind wir in Gottes Hand. In Gottes Hand. Wir haben nicht alles im Griff, aber der Herr hat es im Griff. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für all die kostbaren Worte und Gleichnisse, die wir empfangen haben durch dein Wort. Und wir danken dir, Herr, dass du wohlgesonnen bist, dass deine Güte uns zur Buße leitet, wo notwendig. Und dass deine Güte uns segnet und mit uns ist. Und Herr, wir wollen diese Güte nicht verspielen. Wir wollen unser Heil in dir, dass du mit deinem Blut und deinem Leben bezahlt hast. Wir wollen es nicht verspielen. Wir wollen, Herr, festhalten an dir und deinem Wort. Festhalten an deiner Treue. Festhalten an dir, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Herr. Und wir bitten dich, Herr, schenk Gnade allen, die dazu gehören, die zu diesem Gemeindeleib gehören, dass alle das Ziel erreichen, dass alle brennen für dich, dass das Feuer deines Heiligen Geistes alle neu erfüllt und dass die Lampen voll sind, wenn der Ruf ertönt, horch, der Bräutigam kommt, auf ihm entgegen, Herr, dass jeder genug Salbung deines Heiligen Geistes hat, dass wir dabei sind, wenn du wiederkommst, in diesen Endzeittagen, Herr. Bitten dich um dein Wirken, Herr, und danken dir für dein Segnen. Amen. Wer möchte noch beten?